Heute sprechen wir was ganz Spannendes, und zwar das Thema B2B-Leads und vorhin da sehr fokussiert auf das Thema, wie man einen B2B-Report macht, der als Lead-Magnet richtig gut funktioniert. Und dazu habe ich einen absoluten Experten dafür da, der viele solche Reports gemacht hat und damit tausende von Leads generiert hat, global. Und das ist nämlich der Sandro Spieß, der vorher bei Amiando, dann Eventbrite und jetzt sein eigenes Startup hat, nämlich Stellar AI, und diese Art der Lead-Generierung nutzt. Und natürlich hier sprechen wir darüber, wie man das Ganze aufsetzt, was für einen Content auch findet, wie man das Ganze dann auch vermarktet und wie man das Ganze nurtured. Ist natürlich ein Riesenthema. Wir gehen da in die Themen rein und deswegen genießt den Podcast und lernt dabei, wie man B2B-Leads mit dieser Reporting-Methode gewinnen kann.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital-Marketing-Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Aber die erste Frage direkt ist halt, was machst du momentan und was hast du vorher gemacht? Einfach so eine kleine Einführung zu dir.
Super gerne. Danke, Timon. Genau, ich bin jetzt Gründer von Stellar AI. Wir sind eine B2B-SaaS-Lösung, fokussieren uns auf quasi die Produktberatung im E-Commerce, konzentrieren uns auf beratungsintensive Branchen, und unser Ziel ist es, dass du die Beratung, die du im stationären Handel kennst, dass wir die sozusagen ins Digitale übersetzen. Und wir sind jetzt seit gut über einem Jahr auf dem Markt, konzentrieren uns auf eine schöne Nische im Beauty-Bereich, und unser Tool funktioniert sehr, sehr gut. Unsere Kunden sind happy, das freut mich natürlich. Ich freue mich persönlich, dass ich zurück im B2B bin. Ich habe mich kurz mal verirrt Richtung B2C, um dann einfach auch wieder festzustellen, dass du halt auch diesen Founder-Product oder Founder-Problem-Fit einfach brauchst. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt wieder sozusagen vollen Fokus auf B2B habe. Wie du gesagt hast, davor Stationen waren unter anderem bei Eventbrite, einer der ersten hier in Deutschland, hab das Team in Deutschland mit aufgebaut, immer mit dem Fokus auf Marketing und Inside Sales. Hab das für Deutschland gemacht, für andere Länder in Europa, wie beispielsweise die Benelux-Länder, war dann auch in UK, und davor bei Amiando bzw. Xing Events, wo wir auch sehr, sehr starken Fokus auf B2B hatten. Und dort habe ich sozusagen das Handwerk gelernt.
Ja, sehr cool. Das Geile ist ja eigentlich auch, wenn man sich das anschaut, bei B2C brauchst du eine ganz andere Schlagzahl als bei B2B. Ne? Und deswegen war auch interessant, wir hatten uns vor 3 Jahren, glaube ich, mal in Berlin getroffen, wo es um das Thema auch ging, da wolltet ihr mehr B2C-Kunden quasi generieren. Und da hatten wir genau darüber gesprochen, dass es halt, du brauchst ganz andere Marketingmaßnahmen. Und bei B2B hast du halt den anderen Challenge. Du hast viel weniger Leute, die du erreichen kannst. Das heißt, du kannst dich einfach, Broad Targeting Facebook machen.
Ja.
Funktioniert in manchen B2B-Bereichen auch, aber im Prinzip ist das einfach ein bisschen schwieriger. Und erzähl doch mal, was so deine ersten Erfahrungen waren im B2B-Marketing, wo du sagst, hey, das war cool, dass das funktioniert hat.
Ja.
Und es war erstaunlich auch, dass es funktioniert hat.
Ja, total. Also ich glaube, über meine ganze Karriere hinweg habe ich super gute Erfahrungen gemacht im Bereich Content, High-Quality-Content, den wir generiert haben. Heutzutage ist es halt super einfach, schnell Content zu generieren. Aber ich glaube, was damals gegolten hat, gilt heute immer noch. Und zwar zum einen mal von der Zielgruppe aus zu denken, was ist für die gerade im Moment wichtig. Mhm. Also was ist für sie wichtig, was sind die Probleme gerade im Moment und was sind so ein Stück weit auch Trends. Weil wir kommen nicht drum rum, dass wir uns auf gewisse Trends einfach stürzen, um dann diese Awareness, die gerade im Markt ist, für ein gewisses Thema, dass wir davon profitieren. Und damals war es beispielsweise so, da ging es ganz stark um das Thema Vermarktung von Veranstaltungen über Social Media. Mhm. Und da haben wir uns drauf geworfen, da haben wir einen Report gebaut, haben eine Umfrage vorher gestartet. Dieses Content-Piece zu kreieren, hat mehrere Monate gedauert.
Krass.
Hat mehrere Monate gedauert, und wir haben eigentlich quasi den Content zu kreieren, aber auch dann die Vermarktungsstrategie und das ganze Ding auszurollen. Aber im Endeffekt war dieses eine Content-Piece hat den Unterschied gemacht, ob das Jahr erfolgreich war oder nicht, tatsächlich. Krass, aus oder? Marketing-Sicht. Weil wir konnten darüber tausende von Leads generieren, die dann sozusagen über unsere Funnels oder in unseren Funnel reinkamen, wir die dann weiter genurtured haben, konnten dann auch verschiedene Themen im Funnel natürlich nochmal ausprobieren, konnten da viel testen, aber wir konnten da selbst im B2B-Bereich mit Voluminas arbeiten, die halt für uns absolut ein Game-Changer waren. Aber es lag einfach dran, weil Thema richtig gewählt und dann wirklich die Qualität auch produziert, die wir produzieren wollten.
Ich weiß noch, der Report war sogar, die Leute haben das teilweise dann ein, zwei Jahre später, haben die gefragt, wann kommt endlich der nächste Report raus?
Genau.
So
genau.
Beliebt war der am Markt. Ne?
Total. Und das ist auch das Spannende, wenn du es schaffst, es ist nicht mit jedem Thema und es ist, vielleicht ist es jetzt auch noch schnelllebiger, aber wir konnten halt ein Content-Format etablieren, wo die Leute fast jedes Jahr drauf gewartet haben.
Das ist so cool.
Und was auch ganz spannend war, ist immer, das war für uns so ein Aspekt, wo wir uns auch differenzieren konnten, ist das Thema, dass du halt mit einer Umfrage beispielsweise vorher arbeitest. Mhm. Kennen wir auch von anderen, kennen wir auch von den Shopify-Reports beispielsweise und viele Firmen machen das ähnlich. Aber das sind halt auch nochmal spannende Sachen, weil dann bist du halt nicht nur auf dieser theoretischen Ebene, sondern ziehst halt wirklich Informationen, kannst die dann auswerten, kannst die interpretieren. Und aber dafür brauchst du auch Zeit, deswegen hat es länger gedauert, aber hat dann eben auch echt wahnsinnig gut funktioniert.
Wie viele Leute saßen bei euch da so an dem Content-Thema dran, also an der Erstellung des Reports? Das war so Step 1, oder? Step 1 war wahrscheinlich Themenfindung.
Ja.
Wie habt ihr, also, weil das war der erste Step, weil ihr habt dann zwar immer den gleichen Report mit neuen Numbers gemacht, glaube ich, aber wie habt ihr das erstmal das Thema gefunden? Weil das ist ja auch nicht so ganz einfach.
Total. Es hat gestartet mit dem mit der Idee oder dem Ziel, dass wir eben so ein Content-Piece kreieren wollen.
Ja.
In erster Linie natürlich mit dem Ziel, Leads zu generieren, ganz klar. Aber uns auch so ein Stück weit zu positionieren als Thought Leader in einem gewissen Thema. Und dann haben wir halt überlegt, so was sind jetzt Themen? Und dann haben wir eine ganze Reihe an Themen aufgeführt. Mhm. Und wir haben die Themen nicht nur bewertet anhand von sozusagen, wie hot sind sie gerade im Moment, sondern auch, welchen Content können wir tatsächlich darum bauen.
Mhm.
Und für uns war es dann relativ klar, dass dieses Thema Social, Vermarktung über Social Media, dass das dann relativ schnell quasi auf das Thema gefallen ist. Wir haben natürlich auch immer in enger Zusammenarbeit mit dem Sales-Team, mit dem Account-Management-Team, einfach um dort auch das Feedback zu bekommen.
Ja.
Und dann fiel es darauf und dann haben wir uns darauf gestürzt. Und ich weiß noch, ich meine, die ersten Reports, an denen wir gearbeitet haben, da war fast das ganze Marketing-Team mit 5 Leuten irgendwie involviert, one way or the other. Also wir haben auch Content-Erstellung, wurde auch aufs Team verteilt damals, weil das gar nicht eine Person alleine
konnte. Ja, ist krass. Wie viele Seiten hatte der Report? War schon einiges, oder?
Ja, da sprechen wir nicht von 5 Seiten. Es waren deutlich mehr. Ich kann es dir gar nicht mehr sagen, was schon ein Stück her ist. Aber im Endeffekt haben wir das so geclustert, dass wir den Report auch aufgeteilt haben in verschiedene Segmente. Also einmal die reine Auswertung der Fragen,
ja.
Die Trends. Und dann natürlich noch eine Section mit wirklich How-Tos. Also wie wende ich jetzt Social Media beispielsweise an, um mein Event zu vermarkten und das nochmal geclustert in die verschiedenen Event-Formate.
Ja.
Wir haben damals, man könnte es wahrscheinlich jetzt auch anders machen, wir haben da auch drüber gesprochen, ob wir sozusagen mehrere Reports für die verschiedenen Zielgruppen, also mit Zielgruppe meine ich verschiedene Event-Formate, Konferenzen, Festivals etc. Wir haben das damals alles in einem gemacht und im Nachhinein, glaube ich, war das auch gut so. Da konnten wir einfach mit einem Push diesen Report rausbringen und mussten uns dann nicht zu dünn aufstellen auf verschiedene Kategorien.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, da kommen die Leute dann auch wieder zurück. Und lesen ja auch mal Cross und nicht jeder Festivalbetreiber macht nur Festivals, sondern es gibt ja welche, die auch verschiedene Sachen machen. Das ist ganz spannend. Da noch eine Frage. Habt ihr es mal gemessen, wie viele Leute den Report wirklich gelesen haben oder komplett gelesen haben oder mal bis zum Ende durchgescrollt haben? Weil ich weiß immer, PDFs werden schnell verteilt.
Ja.
Kann
ich dir tatsächlich nicht sagen. Ich habe nur qualitatives Feedback vor allem auch bekommen, neben den Downloadzahlen natürlich und so weiter. Könnte ich dir nicht sagen. Für uns war es so, ein Erfolgsmesser war auch immer, wie viele Leute, die den Report letztes Jahr runtergeladen haben, haben den sich wieder runtergeladen.
Ja, interessant, wiederkehrend.
Und genau, und die war super hoch, da waren wir weit über 80%. Ich würde sagen, die Dropout-Rate diese 20%, da waren wahrscheinlich welche dabei, die Industrie gewechselt haben und für die der gar nicht mehr relevant war eventuell. Genau, aber das war so ein Qualitätsmesser für uns, den wir uns angeguckt
haben. Sehr interessant, weil das natürlich auch ein krasser Faktor ist für einen weiteren sehr starken Touchpoint.
Ja, ne? Total.
Das muss man sagen. Okay, dann haben wir den Report jetzt fertig. Mhm. Ihr habt ihn erstellt. Mhm. Viel Aufwand, viel Layouting.
Ja.
Dann ist die Frage, wie habt ihr entschieden, wie euer Lead Capturing funktioniert, bevor wir zum Marketing-Teil kommen? Also wie habt ihr es entschieden? Was war euer, ich sag mal, Funnel und wie war der grob aufgebaut?
Ja. Also wir haben dieses Content Piece in erster Linie als Awareness Content Piece bewertet. Das bedeutet, wenn man jetzt über Scoring spricht oder so, war das ganz oben sozusagen im Funnel für uns erstmal quasi Capturing von Leads. Wir haben da auch noch nicht so viele Informationen abgefragt. Mhm. Wir haben ja damals auch viel mit Progressive Profiling gearbeitet, dass wir immer mehr sozusagen Informationen along the funnel aufnehmen, um sozusagen das Bild von dem Lead, von dem Kontext zu schärfen. Cool. Und ein Grund, wieso man quasi da oben vielleicht nicht so viele Fragen oder Informationen vom Lead abfragt, ist natürlich auch ein Conversion-Thema.
Klar.
Genau.
Also habt ihr hauptsächlich den E-Mail-Lead gecaptured mit klassischem Name, E-Mail-Adresse?
Ja, ich kann sein, dass wir da schon per Dropdown irgendwie Event-Format abgefragt haben. Mhm. Aber genau.
Das ja gut, das ist dann ja nur noch eine Kleinigkeit. Ja. Okay, und der ist dann weitergewandert, der Lead in euer CRM, denke ich mal.
Korrekt, genau.
Und
da haben wir dann auch nochmal einen speziellen Funnel aufgebaut. Also wir haben ja mehrere Content Pieces immer live gehabt. Die hatten dann auch verschiedene Funnels, also mit automatisierten E-Mails, die dann sozusagen sich immer mehr Richtung Consideration, Decision Content halt quasi bewegt haben. Aber dieses spezielle Content-Piece hat dann nochmal einen eigenen Funnel, den wir definiert haben. Auch weil wir gesagt haben, so wahrscheinlich brauchen wir mehr Touchpoints, weil es super quasi super Awareness-Content oben ist und die Leads mehr, also wir brauchen länger, um sie aufzuwärmen vermutlich.
Das macht total Sinn. Beim CRM ist immer die Frage, falls du es beantworten darfst, welches CRM habt ihr verwendet?
Ja, wir haben verschiedene CRMs über die vielen Jahre, die unterschiedlichen Firmen verwendet, unter anderem natürlich HubSpot. Wir haben auch, ich kann mich an die ersten CRMs gar nicht mehr erinnern, aber im Endeffekt...
HubSpot kommt auch häufig vor.
Mit HubSpot haben wir auf jeden Fall lange auch gearbeitet und bei Amiando damals haben wir verschiedene CRMs eingesetzt.
Ja, da haben wir sogar Soho CRM mal getestet.
Es war painful, die vielen CRMs zu testen. Genau, aber ich würde sagen, also die meiste Erfahrung, die ich quasi vor allem aus Marketing-Sicht mit CRMs habe, die längste Zeit habe ich auf HubSpot.
Cool. Und da geht das Progressive Profiling, funktioniert da auch gut? Oder?
Also wir waren damals happy damit, wie wir es aufgesetzt haben. Wir haben natürlich auch aus Tracking-Gesichtspunkten mit Hidden Fields gearbeitet und so weiter, um einfach möglichst ein genaues Bild auch zu bekommen, woher kommen sie, wie schaffen wir es sozusagen dieses diesen Lead weiter anzureichern. Und genau, das war damals also unser Gameplan.
Weißt du, ob das heute noch geht? Weil wir mit den ganzen verschiedenen Tracking-Blockern und sowas, ob du das immer noch so gut machen kannst oder basiert das damals auch sehr stark auf der E-Mail-Adresse, die er immer wieder und wieder eingegeben hat mit neuen Daten?
Ja, genau. Also das war damals so, dass wir immer wieder halt als Identifier die E-Mail-Adresse hatten. Und genau, jetzt gerade im Moment weiß ich gar nicht mehr, wie es jetzt akut aussieht. Aber genau, damals war das der
Identifier. Müsste eigentlich immer noch funktionieren, wenn es auf der E-Mail-Adresse basiert.
Also ja, denke ich auch.
Ganz cool.
Ja.
Ja. Sehr spannend. Okay, dann habt ihr jetzt ihr habt das Thema entschieden, Content kreiert,
ja.
Lead Generation aufgebaut und den Verarbeitungsfunnel danach auch vernünftig aufgebaut. Mhm. Bevor wir dann da sprechen, was ihr dann im Nurturing gemacht habt, lasst uns mal drauf kommen, wie ihr das dann beworben habt.
Ja.
Das ist ja auch ein super spannender Punkt.
Ja, total. Also zum einen haben wir es bei solchen Reports geschafft, dass wir quasi einen richtigen Launch gemacht haben.
Okay.
Insofern auch, dass wir vorher schon Media-Partner reingeholt haben.
Mhm.
Diese Media-Partner haben uns schon geholfen bei der Umfrage, um die Daten zu erheben. Also wir hatten exklusive Media-Partner.
Mhm.
Das ist Industry Press, also relevante Medien, Blogs teilweise auch etc. Und die haben wir frühzeitig reingeholt, hatten mit denen dann in Anführungszeichen halt exklusive Deals, auch nochmal geguckt, wer darf wann was veröffentlichen. Und dann sind wir sozusagen in den Launch gegangen.
Mhm.
Und der Launch hat in erster Linie so ausgesehen, dass unsere Media Outlets quasi veröffentlicht haben. Gleichzeitig ging eine E-Mail an alle, die Umfragen gemacht haben, an unseren Newsletter-Verteiler und so weiter. Und da konnten wir halt in den ersten Stunden tausende von Downloads generieren.
Ja, krass.
Und dann ging das eigentliche Game weiter. Und da waren wir natürlich schon auch sehr, sehr stark beim Thema Social Ads.
Okay.
Wo wir den Report
Also habt ihr Facebook Ads und ja. vielleicht schon Instagram damals?
Ja, also vor allem Facebook damals, was auch gut funktioniert hat für uns, vor allem bei dem Thema. Ich meine, es war ein Social Media Report. Danach haben wir auch nochmal einen Facebook Report gemacht.
Ja.
Genau. Und haben den dann so, konnten quasi dann über mehrere Wochen hinweg weiter noch Leads ganz gut generieren. Den Report haben wir wahrscheinlich, so ein Annual Report, da haben wir 8 Monate davon gezerrt. Gut.
Krass. Krass.
Ja.
Ja, krass. Da lohnt sich natürlich auch das Investment.
Total.
Den Content wirklich zu erstellen, ne?
Ja.
Also dann ist natürlich auch wirklich wundervoll. Und das heißt, ihr habt die Kampagne natürlich digital verlängert. Das macht absolut Sinn. Da gab es noch irgendwas, was dir einfällt, was erstaunlich war, was funktioniert hat oder ja. was man so den Zuhörern mitgeben kann?
Also das aus meiner Sicht die spannendste Kampagne, die wir je gemacht haben, indem wir wo wir beispielsweise auch den Report Content dann mit einem Event-Format kombiniert haben. Und zwar hatten wir damals die Möglichkeit, dass wir direkt mit Facebook zusammenarbeiten.
Oh, cool.
Und wir haben eine Roadshow zusammen mit denen gemacht.
Das ist natürlich sehr geil.
Basis waren wieder sozusagen ein Content-Piece. Dann haben wir eine Roadshow durch Deutschland gemacht mit einem Event-Format, wo wir auch einen Speaker von Facebook hatten, wo wir einfach über das Thema Event-Vermarktung über Facebook, wir hatten da das spannende Thema war, wir konnten da mehrere Themen platzieren. Wir konnten einmal per se die Vermarktung von Events positionieren. Wir hatten den Experten sozusagen von Facebook, das ist natürlich auch nochmal ein schönes Zugpferd aus Marketing-Sicht. Plus wir hatten aus Product-Sicht damals eine Integration zu Facebook und Facebook-Ticketing gelauncht. Das war natürlich irgendwie so Full Circle.
Ja, klar. Und Facebook, das war so, ich sag mal so zwischen 2017, 2019 bis 2020. Und da war Facebook natürlich auch ultra hot.
Total. Darf man
nicht vergessen. Also, total. Ich meine, heute ist Instagram hotter als Facebook, aber darf man nicht vergessen, Facebook hat immer noch richtig viel Traffic.
Ja.
Facebook war damals die Plattform, ja. Das
ja.
war nicht die Plattform, wo alle gerade runtergehen und so.
Ja.
Das war die Plattform, wo alle waren.
Ja.
Einfach alle waren. Und ich sehe es heute noch, es ist sehr witzig. Ich versuche manchmal Leute zu erreichen, die ich seit Jahren aus dem Business-Kontext kenne.
Mhm.
Und da merke ich, ich habe nicht den LinkedIn, ich habe auch nicht den WhatsApp. Ich habe von denen nur Facebook und
ja.
mit denen da aber richtig viel drauf geschrieben. Das war auch die ja. Messenger-App eine Zeit lang.
Mhm. Total.
Das ist verrückt, wie es sich verändert. Und jetzt natürlich alles viel stärker LinkedIn und WhatsApp und so. Aber super spannend, wie es sich verändert hat. In sehr kurzer Zeit auch.
Total. Also im Endeffekt würde ich dieses Konzept von damals nehmen und würde wahrscheinlich jetzt einen TikTok-Report draus bauen, beispielsweise. Da muss man halt auch wieder gucken. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man halt schaut, was ist gerade im Moment auch draußen. Du möchtest halt jetzt nicht irgendwie so ein MeToo, den 50. TikTok-Marketing-Report machen. Außer es ist super spezialisiert für eine Branche, wo du siehst, es hat noch keiner für deine quasi Nische, für deine Branche jetzt gemacht. Dann kannst du es nochmal probieren. Ansonsten musst du halt immer überlegen, welchen Angle du nimmst, damit du halt Unique-Content
kriegen. Ja, klar. Ja, es ist gar nicht mehr so einfach. Viele Reports machen mittlerweile. Also es gibt sehr, sehr viele Reports, die auch rumgeschickt werden. Ich glaube nur, dieses Thema mit den Launchpartnern ist sehr spannend.
Ja.
Ich glaube, das machen nicht so viele. Also das Thema Launchpartner, ja. da kannst du auch gerne mal drauf eingehen ein bisschen.
Ja.
Ich meine, es funktioniert natürlich nicht, wenn du eine ganz kleine Brand bist, kriegst du nicht sofort einen mega Launchpartner, aber es gibt immer was auf Augenhöhe, ja. was man erreichen kann.
Total. Ich meine, was ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass diese Media-Outlets, Blogger etc., damals waren es viele Blogger, aber sagen wir Media-Outlets, die brauchen natürlich auch Content. Und für die ist Exklusivität wahnsinnig wichtig. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem man sie bekommen kann. Wenn, klar, kommt es ein bisschen auf deine Reputation auch an und so weiter, aber wenn du sie frühzeitig ins Boot holst mit dem Versprechen, dass sie exklusiven Content dann auch bekommen, dann kann man da ganz gut in die Gespräche gehen.
Das glaube ich. Und dann vor allem, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet. Ne? Wenn du jetzt nicht gerade sofort die Bild anfragst, sondern
genau.
wenn man vielleicht eine passende Zeitschrift
anfragt. Ja. Und im Endeffekt war es ja für die auch spannend, weil wir haben gesagt, hey, wir bringen für die Eventbranche, hier so ein Report raus. Ihr seid Partner, ihr seid frühzeitig Partner, schon bei den Umfragen. Ihr seid natürlich in dem Report auch vertreten, auf der Landingpage vertreten, in Kooperation mit, klar, und so weiter. Das ist kann für die natürlich auch spannend sein.
Das ist echt super cool. Okay, und wie seid ihr dann weitergegangen? Ihr habt dann die ganzen Leads eingesammelt, habt die ganzen E-Mail-Adressen da gehabt. Die E-Mail-Adressen an der Stelle sind ja noch nicht so viel wert, jetzt im B2B, sondern es ist einfach ein, ich will mal sagen, nicht Cold Lead, aber schon fast. Und da ist jetzt die Frage, wie seid ihr denn vorgegangen? Wie habt ihr das Nurturing gemacht? Wie habt ihr Follow-up gemacht? Habt ihr sie angerufen?
Ja, also wir haben sie nicht direkt angerufen, außer, ich muss überlegen, es gab natürlich in unserem CRM-System, das waren ja nicht nur irgendwie sozusagen First Entries. Also
ja,
mag sein, dass das irgendwie der dritte Content ist, den die Person runtergeladen hat. Aber da haben unsere Systeme dann auch so funktioniert, dass sie natürlich aufgepoppt sind bei uns.
Ja.
Über Engagement, wie oft haben sie mit uns interagiert, hat es jetzt gereicht, dass sie MQLen beispielsweise, etc.
MQL, Marketing Qualified Lead.
Genau, ja, sorry, genau. Marketing Qualified Lead. Und von dem her konnten wir schon auch schnell, weil das Volumen hoch war, auch unser Inside Sales Team damit füttern. Also bei denen, die halt aufgepoppt sind, konnten wir gleich rüberschieben. Und ansonsten aber, wenn es jetzt so ein First Entry war, dann hatten wir eben einen Funnel aufgebaut. Und dieser Funnel bestand darin, dass wir halt weitere Content Pieces auch nochmal genommen haben, die oben im Funnel noch sehr stark an dem Thema angelehnt waren. Und dann eher eben Richtung Consideration. Wir sind immer näher an unser Produkt eben rangegangen. Und wir haben die damals in Buckets geclustert, weil wir wussten ja sozusagen, in welchem, welches Format, welches Eventformat machen sie. Sind sie jetzt eher Business-Veranstalter, sind sie eher Festival-Veranstalter etc. Und dann hat sich der Content sozusagen entsprechend aufgefächert. Das ging dann schon ganz gut. Und sobald die sozusagen genug Engagement gezeigt haben, haben wir halt immer super eng. Ich habe damals ja auch das Inside Sales Team, also so BDRs, Business Development Representatives, im Team gehabt. Die haben dann tatsächlich angerufen, E-Mail und versucht eben nochmal zu engagen, um den Lead dann zu qualifizieren und dann das Sales Team weiterzugeben.
Ja, sehr cool. Und dann die anderen Leads, also ja, wenn ihr mehr Content geschickt habt, habt ihr mal gesehen, ob dann in der Action stattgefunden habt, entweder in der E-Mail oder auch wieder auf der Page, weil das ja mit dem HubSpot-Marketing-Ding
dann getrackt habt. Genau, das war uns wichtig, dass wir das sauber tracken konnten und haben halt dann auch immer wieder auch mal Tests gemacht, wo wir gesagt haben, wir lassen auch nochmal jemanden drüber gucken, gibt es in dieser Liste an Leads, die wir generiert haben, gibt es eventuell auch Leads von High-Value-Accounts.
Oh ja, sehr cool.
Weil da haben wir natürlich schon auch versucht zu gucken, können wir sozusagen Premature-Lead auch schon mal rausziehen, um mit der Person zu engagen. Hat teilweise funktioniert, teilweise hat es nicht funktioniert. Also ich glaube, da muss man offen sein, weil die Opportunity ist natürlich da in dem Moment.
Klar.
Und wie gesagt, manchmal funktioniert es, manchmal nicht, aber da muss man einfach dann ausprobieren.
Wie habt ihr ein High-Value-Lead erkannt? Was war da euer
Marker? Ja, also es ist schon wichtig, dass du deine Industrie einfach wahnsinnig gut verstehst und dass du dir Accounts definierst, die quasi für dich als Unternehmen wahnsinnig wichtig wären. Also so Dream Customer.
Ja, okay.
Und da gibt es eine ganze Liste. Normalerweise kannst du dann eine schöne Liste erstellen.
Ja.
Und danach haben wir halt auch geguckt. Also da ging halt sofort Alarmglocke los, wenn hier wieder ein Contact reinkam von einem dieser Leads. Wir haben das auch mal visualisiert und haben irgendwie so Most Wanted und haben dann die verschiedenen Logos bei uns im Büro quasi aufgehängt. Ja, genau. Also das ist halt was, wo du wirklich eben dieses klare Verständnis von deiner Branche halt
brauchst. Und die hast du erkannt einfach an der E-Mail-Adresse, ne?
Ja, ja, total.
Ja, klar. Ja. Okay, das macht Sinn.
Also wir haben natürlich Business-E-Mail-Adressen abgefragt.
Ja, klar, kannst du nicht verhindern, dass irgendwer mit einer anderen E-Mail anfängt, aber ich meine, die meisten Leute, die seriös im Business unterwegs
sind, tragen halt
auch ihre Business-Adresse ein. Was war denn der Schritt danach? Also wahrscheinlich neue Kunden generieren, aber gab es doch irgendeinen Schritt, der danach kam?
Na, was ganz, ganz wichtig ist, bei solchen Themen, also es läuft jetzt und du hast quasi dein Tagesgeschäft, in dem du mit den Leads arbeitest, etc. Und nach dem Report ist halt vor dem Report.
Ja, krass.
Deswegen war es für uns wichtig, dass wir zu verschiedenen Zeitpunkten, weil diese Report eben, ich habe gesagt, 8 Monate konnten wir davon zehren, dass wir zu verschiedenen Zeitpunkten immer wieder uns hingesetzt haben und analysiert haben. Mhm. So, haben wir unser Lead-Ziel erreicht? Was funktioniert gut? Was sehen wir? Wie gut konvertieren die Leads dann auch sozusagen, wenn sie aus dem Marketing-Funnel rausgezogen werden Richtung Sales-Funnel? Wie viele Opportunities wurden kreiert? Wie viel Business konnten wir machen? Und dann zusätzlich haben wir auch immer wieder geguckt, ob wir von gewissen Leuten auch so ein Stück weit qualitatives Feedback zum Content an sich bekommen. Und das ist dann wieder reingeflossen sozusagen in den nächsten Report. Was wir auch gemacht haben, was sehr, sehr spannend war, wir haben halt Content wahnsinnig krass auch wiederverwertet. Also wir haben den Report nochmal zerstückelt in kleinere Pieces, in One- und Two-Pager, damals waren Infografiken hot, rausgebaut. Und so konnten wir halt aus diesem großen Piece möglichst viele kleinere Content-Pieces auch wieder.
Heutzutage würde man wahrscheinlich den Report als Video vorstellen.
Ja.
Und dann daraus ganz viele Reels machen.
Total. Ja. Also total. Das
ist wahrscheinlich der neue Ansatz. Eine Zwischenfrage. Mhm. Macht ihr Account-Based Marketing? Habt ihr das damals gemacht? Macht ihr es heute? Was verstehst du darunter?
Ja, also Account-Based Marketing finde ich persönlich super spannend. Macht natürlich vor allem Sinn, wenn du im Enterprise-Segment unterwegs bist oder zumindest in einem Mid-Market-Segment, wo jetzt es sich halt lohnt, sehr, sehr viel Aufwand für einen potenziellen Kunden aufzubringen oder für einen Account, besser gesagt. Und was ich vor allem unter Account-Based verstehe, ist, dass man sich den Account, das Unternehmen sozusagen nimmt und frühzeitig auch verschiedene potenzielle Decision-Maker oder Leute, die so einen Deal beeinflussen können, identifiziert und ein klares Verständnis davon hat. Und dann je nachdem, was du für ein Unternehmen bist, ist es bei mir zum Beispiel, wir machen es gerade im Moment so, bei Stella auch, dass ich halt versuche, auch eine Beziehung aufzubauen. Ja. Also das fängt beispielsweise an mit einer Contact Request auf LinkedIn. Diese Contacts, die man auf dem Account hat, die halt super close auch zu monitoren. Ich habe ein Beispiel, das ist jetzt vor kurzem passiert, da wurde einer dieser Contacts nominiert für einen Award.
Cool.
Und ich hatte natürlich schon versucht, vorher auch zu engagen mit dem Contact. Und dann habe ich halt ihm geschickt, so herzlichen Glückwunsch zur Nominierung. Und dann hat er replied.
Mega geil.
Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und das ist jetzt nur ein Aspekt, was LinkedIn angeht. Für uns ist halt Account-Based wirklich, dass man sagt, das ist eine ganze Klaviatur sozusagen an Marketing, aber auch Sales-Aktivitäten. Also es ist nicht ein reines Marketing-Thema, auch wenn es Account-Based Marketing heißt. Genau. Und dazu zählen Events, in Real-Life Touchpoints finden. Das ist wahnsinnig spannend auch. Oder eben super spezifischen Content auch zu machen. Wir haben beispielsweise Slides versendet, die sozusagen nur auf diese eine Firma zugeschnitten sind, wo wir tief reingegangen sind, etc. Und das ist diese Klaviatur und man muss schon sehr, sehr viele Touchpoints meistens schaffen und in der Regel ist der Sales Cycle auch lang.
Ja.
Und ich glaube, die größte Gefahr ist, dass man irgendwann mal den Mut verliert oder sagt so, es hat jetzt nicht funktioniert. Nee, ich kann dir sagen, ich habe nach einem 15. Touchpoint schon mal eine Request bekommen und dann hieß es hab's gar nicht gesehen oder wie auch immer, aber ist ja super relevant, lass mal sprechen.
Spannender Punkt, was du da gerade sagst, das sage ich auch immer Leuten, die E-Mails schicken oder ich sage es auch, dass ich Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, wenn ich mal nicht antworte, ist nicht böse gemeint, schicke einfach nochmal eine E-Mail, ich habe vielleicht einfach übersehen.
Ja.
Und deswegen bin ich auch bei das Thema Follow-up. E-Mails ist einfach sinnvoll.
Ja,
und auch, man muss jetzt nicht 50 schicken, aber 3, 4, 5 ist völlig in Ordnung. Und wenn es mich nicht interessiert, ignoriere ich es eh. Und jeder hat mittlerweile diesen eingebauten Spam-Filter, dass man die eh ignoriert. Aber das Schlimmste ist, jemand, der eine E-Mail schickt und dann nach 4 Wochen sich meldet, hey, warum sagst du nichts?
Ja.
Nee, das ist einfach, das ist an der Stelle ist E-Mail ein schlechtes Kommunikationstool, weil es keine Bestätigung gibt, dass man es gesehen hat oder nicht. Ne?
Absolut. Ich meine, das, wie gesagt, das sehe ich irgendwie on a daily basis. Ich mache gerade im Moment sehr, sehr viel Founder Sales, um voranzukommen auch. Und ja, klar, also ich meine, ich bekomme, wenn ich meine ganze Activity angucke, bekomme ich natürlich im ersten Moment relativ wenig Response. Aber ich weiß auch, dass ich, dass wir dranbleiben müssen, dass wir auch schauen müssen, dass wir LinkedIn in Mail oder wenn die Request da war, einfach eine LinkedIn-Message, dann eine E-Mail etc. Das Wichtigste an der Geschichte ist, und das ist, glaube ich, so ein Stück weit zum einen Selbstschutz, aber natürlich auch Schutz deiner Company, das Wichtigste ist Personalisierung und wirklich relevant sein.
Ja, wirklich relevant sein.
Also es ist aufwendiger, ich verstehe es, aber alles, was so massiv automatisiert ist oder halt einfach unpersönlich, wo du versuchst, mit der Gießkanne drüber zu gehen, das ist halt nicht ABM. Ja, das ist was anderes.
Das ist anders.
Und das würde ich auch nicht raten, wenn du eben in dem Enterprise-Segment bist. Das kannst du versuchen, wenn du eher im SMB-Segment bist und einfach viele Kunden, extrem viele Kunden brauchst. Dann mag so eine Gießkannenmethode vielleicht Sinn machen, obwohl du mittlerweile, glaube ich, einfach das Thema personalisierte Ansprache und dich wirklich auch mit den Problemen auseinanderzusetzen einfach wichtig ist, weil sonst man bekommt zu viele Nachrichten, du bist sofort...
Du, ganz klar, also wir machen auch viel auf LinkedIn, aber haben wir einfach Kontakt gehabt mit jemandem, es war ein Non-Profit und da ist meistens, jetzt als Kunde ist ja meistens nicht ganz so relevant direkt.
Ja.
Aber schön war, ich dachte mir halt, hey, trotzdem, wenn wir helfen können, helfen wir. Und haben auch einen Call gemacht und wir machen ja viel Suchmaschinenoptimierung. Und der ist direkt eingestiegen mit einem Problem, was er hat, dass er ein SEA-Thema hat eigentlich. Mhm. Ja, weil er halt einfach, die kriegen ja von Google teilweise, nicht alle, aber kriegen halt 10.000 Euro im Monat, um auszugeben. Mhm. Konnte sich nicht ausgeben. Mhm. Und da haben wir einfach gesagt, ja gut, ich meine, das ist ja das Schlimmste, wenn einfach Budget rumliegt.
Ja.
Da haben wir uns direkt drum gekümmert, haben das gelöst für ihn und unendlich dankbar natürlich. Keine Ahnung, ob da jetzt jemals was draußen steht, ein Lied oder nicht. Aber sowas ist halt auch, da merkst du, da sind wir sehr, sehr schnell sehr konkret geworden. Und da einfach, es ging nicht darum, was zu verkaufen. Und das hat er sofort gemerkt. Mhm. Dann war es sehr entspannt und dann haben wir einfach ihm zugehört und nicht brutal was verkauft, sondern einfach zugehört, sehr klar auf sein Problem eingegangen, wussten, wo die Lösung ist und konnten dann auch helfen.
Ja.
Das ist das, wo dann sehr wenig Zeit verschwendet wird und einfach ein gutes Ergebnis rauskommt.
Ja.
Das sehe ich halt, wie du schon sagst, ne? Also wir automatisieren natürlich auch viel, aber diese Automatisierung geht sehr viel auch kaputt, das muss man schon sagen.
Also, was halt auch wahnsinnig wichtig ist, wenn du dir so einen Account zurechtlegst, ist, dass du auch ein klares Verständnis hast von den Personas. Ja. Also bei uns ist es zum Beispiel so, C-Level, dann Marketing, also je nachdem, wie groß die Firma ist, Head of Marketing, Director, VPs, dann E-Commerce Manager. Weil wir wissen, dass das in der Regel die Leute sind, mit denen wir dann sozusagen sprechen und auch den Deal sozusagen irgendwann mal über die Linie bringen. Und diese drei, oder manchmal sind es auch noch mehr Persona, je nachdem, wie groß die Company ist, jeder von denen bekommt eine andere Message.
Krass.
Ja. Weil sie sich auch mit anderen Themen beschäftigen.
Klar.
Und
das ist ganz wichtig, was du gerade sagst, ne?
Ja.
Also der Geschäftsführer interessiert sich für das ganz anderes Element als der Head
of Marketing. Richtig.
Und der Head of
Facebook, Head of SEO, der interessiert sich nochmal für was ganz anderes.
Ja.
Und der Head of Sales auch.
Ja.
Das ist super wichtig. Ein anderes Messaging, der Geschäftsführer möchte schnell weiter, der Head of Marketing will am liebsten was delegieren und der Technik-Nerd, der sich damit beschäftigt, der will die Fachantwort haben.
Genau. Sind verschiedene KPIs wichtig für die Leute. Die einen sind viel mehr fokussiert auf das Thema, jetzt bleibe ich kurz bei uns, die einen sind zum Beispiel viel mehr fokussiert auf das Thema Customer Experience, die anderen sind auch fokussiert auf Hard Facts, Conversion Rates, etc. Genau, und das muss man halt, muss man sich angucken, dann schauen wir natürlich auch, mit welchen Referenzen arbeiten wir, je nachdem, was es für ein Account ist, arbeiten wir mit unterschiedlichen Referenzen. Und dann innerhalb der Persona ist halt auch nochmal wichtig, dass du dein Messaging testest. Und so hast du dann relativ schnell, es muss jetzt nicht zu komplex werden, aber du musst eigentlich jeden Tag musst irgendeinen Test fahren, den du klar auch trackst und wo du sagst so, okay, jetzt haben wir hier irgendwie im Messaging anscheinend einen Sieger, jetzt gehen wir damit weiter.
Ja, cool.
Ja.
Wie wichtig ist für dich LinkedIn mittlerweile? Also auch im Vergleich zu vorher?
Ja, extrem wichtig. Extrem wichtig. vor allem als, als Gründer auch. Ich glaube sehr, sehr stark dran, und das ist fast unabhängig von der Größe des Unternehmens, dass das Thema Positionierung, Authentizität, hier dieses Thema Thought Leadership,
ja,
das muss vom Gründer auf LinkedIn auch transportiert werden.
Ja.
Und Best Case ist tatsächlich, klar gibt es genug Hilfsmittel und so weiter, aber es sollte sich schon so anfühlen, als würde es von dir kommen.
Ja, klar.
Also ich sehe nämlich sehr, sehr viel, wo ich zu 100% weiß, entweder Ghostwriter oder ChatGPT,
ja,
eins von beiden. Und ich glaube, das merkt man auch. Also wie gesagt, man kann sich da unterstützen lassen, und man sollte das auch, weil ich weiß selber, wie stressig es ist. Aber man sollte schon das Thema komplett durchdringen, und dann geht's halt darum, dass du auf LinkedIn zum einen halt quasi über Beiträge dich selbst positionierst und auf der anderen Seite auch wirklich versuchst, in die Konversation dort zu gehen.
Ja.
Und dich zu verbinden in der Industrie. Also ich habe jetzt irgendwie seit einem Jahr, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele 100 neue Contacts dazu bekommen, einfach weil es für mich auch eine neue Industrie war und ich natürlich auch mit den Leuten erstmal connecten muss. Klar. Und genau, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, um dann das LinkedIn-Game auch zu spielen. Bei mir persönlich, ich müsste noch viel mehr Zeit investieren, und ich werde da auch noch mehr Zeit investieren, weil ich einfach sehe, dass es funktioniert.
Sehr gut. Das heißt, du machst wenig Automatisierung. Du hattest das Thema LinkedIn-Monitoring. Machst du das Monitoring manuell oder hast du dafür ein Tool?
Fürs Monitoring habe ich tatsächlich gerade im Moment kein Tool. Fände ich aber spannend. Also wenn du da einen Tipp hast, let me know. Sondern das ist tatsächlich, wir machen da Auswertungen immer wieder. Wir arbeiten auch mit dem Sales Navigator von LinkedIn beispielsweise und tracken das alles dann auch in unserem CRM-System. Ist teilweise ein bisschen manuell, aber da schauen wir einfach eben, dass wir diese Klarheit haben, welche Messages gingen raus, welche Messages haben funktioniert, wann ist das nächste Follow-up.
Ja.
Über Aufgaben beispielsweise, aber ja, das ist
sehr, sehr cool. Jetzt momentan dein aktueller Weg ist E-Mails und LinkedIn und Cold Calls, ne?
Ja, korrekt.
Und was hast du noch probiert, was nicht funktioniert hat? Das würde mich nochmal interessieren.
Was nicht funktioniert hat? Jetzt gerade im Moment kann ich dir, sind wir in Anführungszeichen noch so early, dass ich dir noch nicht mal sagen kann, ob die Sachen alle so funktionieren, okay, die wir jetzt im Moment machen. Deswegen testen wir wahnsinnig viel. Aber Sachen, die nicht funktioniert haben, ein Beispiel von Eventbrite. Wir hatten Eventbrite, globales Unternehmen. Wir hatten eine Content-Maschine in den USA sitzen, die einfach wahnsinnig, ein riesengroßes Team, die wahnsinnig viel Content produziert haben. Sowohl, ich sage jetzt einfach mal, Blogposts, aber auch viele Reports, ja, und so weiter. Und was wir relativ schnell gemerkt haben, ist, das hilft wahnsinnig, aber dass es diese wirklich super low-hanging fruits eigentlich nicht gibt, dass du sagst so, ich muss das jetzt nur übersetzen.
Okay.
Denn eine Sache, die wahnsinnig wichtig ist, vor allem wenn du in mehreren Ländern unterwegs bist, es ist halt nicht übersetzen, es ist lokalisieren. Und lokalisieren ist viel mehr als übersetzen. Lokalisieren hat was damit zu tun, dass du verstehst, wo die Unterschiede liegen in den verschiedenen Ländern und da quasi darauf basierend dein Content anpasst. Und wir haben das schon eine Zeit lang versucht, wo wir einfach die Sachen genommen haben aus den USA, übersetzt und einfach auch rausgepusht.
Ja.
Und ich kann dir sagen, also das war, da waren teilweise Rohrkrepierer dabei, da dachte ich mir, das war eigentlich fast zu viel Aufwand, das zu übersetzen, für das, was dann dabei rauskam.
Krass.
Obwohl sie es gut gelesen hat. Also,
ja, Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, aber ja.
Also Lokalisierung ist echt was anderes. Auch da wieder wirklich zu verstehen, was ist für die Zielgruppe wichtig. Und wir haben halt da gesehen, in manchen Ländern, in Spanien haben andere Sachen funktioniert als in Deutschland. Und das musste man halt dann einfach verstehen. Und Masse. Es geht nicht nur um Masse, das ist halt auch ein gutes Learning für uns gewesen. Also wir haben zum Beispiel auch gemerkt, 5-mal die Woche einen Blogpost zu posten, hat nicht zu besseren Ergebnissen geführt, als 2 Blogposts die Woche zu
posten. Okay, also Quality over Quantity.
Ja, total. Das würde ich immer noch unterschreiben.
Sehr cool. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Insights, weil das ist super wertvoll, einfach zu wissen, wie man so einen Report gestaltet und was ihr da gemacht habt, weil das Report-Thema ist halt super big und B2B-Leads zu bekommen, also mit so einem Lead-Magnet, ist halt einfach, ist einfach wichtig.
Ja.
Und das Nurturing, man muss auch verstehen, dass die Sales-Cycles nicht 4 Wochen sind, sondern manchmal 6 Monate. Ja. Touchpoints aber wichtig sind. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Insights. Wo kann man dich denn erreichen, wenn man einfach mit dir in Kontakt treten will, wenn man mehr über Stella AI erfahren möchte? Wo kann man denn da hingehen?
LinkedIn. Ja, genau. Connecte mich auf LinkedIn, schreibt mir, würde mich freuen. Schreibt mir vielleicht auch, dass ihr den Podcast gehört habt. Dann kann ich das Feedback auch an Timon weitergeben. Genau, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank und bis zur nächsten Sendung.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.